Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Familie leben, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit, Rituale und Leichtigkeit im Familienalltag. Hier sprechen wir über die wertvollen Momente des Lebens mit Kindern und entdecken, wie wir mit Liebe, Orientierung und einem Hauch Hücke den Familienalltag bereichern können. Gemeinsam entdecken wir, wie Rituale Orientierung geben, wie einen Umgang für Freispiel schaffen können und wie ein harmonischer Familienrhythmus gelingen kann. Es ist so schön, dass du da bist. Lass uns gemeinsam die kleinen und großen Wunder des Familienlebens gestalten. Ja, heute wenden wir uns euren Fragen rund ums Leben mit Baby zu. Ich habe in der ersten Januarwoche, oder war es die zweite, ich weiß gerade schon gar nicht mehr, habe ich ja eine ganze Woche über Babythemen gesprochen. Es sind auch noch zwei Themen übrig, die irgendwann noch kommen werden, und zwar Babyschlaf und Babyweinen. Es ging in die Woche nicht mehr unter, aber da werde ich zwei ganze Podcast-Folgen für machen. Und jetzt habe ich noch so ein paar kleinere Fragen, auf die ich heute eingehen werde, die noch so in den Q&As, die ich auf Instagram geteilt hatte, noch aufkamen und die ich jetzt noch beantworten möchte. Ja, ich freue mich wie immer sehr, wenn du mir sagst, wo und wie du diesen Podcast hörst, wenn du ihn mit anderen Menschen teilst, wenn du abonnierst und mir eine positive Bewertung hinterlässt. Das unterstützt mich einfach sehr in meiner Selbstwirksamkeit. Und ich möchte noch eine Nachricht vorlesen, über die ich mich sehr gefreut habe. Hallo Mona, ich habe vorgestern auf der Autofahrt zur Arbeit und nach Hause die Podcast-Folge Geschwister als Team angehört. Ich habe gleich meinem Mann gesagt, dass er sie auch anhören soll, damit wir darüber reden können. Ich fand die Folge richtig gut. Zum einen, da du die Herausforderung ehrlich genannt hast, aber auch schön mögliche Herangehensweisen dargestellt hast. Und zum anderen freue ich mich nun nochmals mehr darauf, die Geschwisterbeziehung positiv zu fördern mit Hilfe deiner Beispiele. Ich wünsche euch ein schönes sonniges Wochenende. Ja, vielen, vielen Dank für die Nachricht. Das freut mich wirklich sehr. Und zu dieser Folge mit den Geschwistern habe ich tatsächlich ein paar positive Feedbacks bekommen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und es gibt tatsächlich auch schon zwei Podcast-Folgen über Geschwisterbeziehungen. Da könnt ihr mal nochmal so ein bisschen weiter runter scrollen, wenn ihr danach sucht. Und jetzt gehen wir auf ein paar Fragen ein. Ein paar gehe ich einfach auch wirklich kurz und knapp ein, manche führe ich noch so ein bisschen weiter auf. Die erste Frage war, was sind Gefahren für Krabbelkinder in der Wohnung? Da finde ich es einen guten Tipp, dich auf Augenhöhe zu begeben mit deinem Kind. Was ist erreichbar, was ist gefährlich, worauf können wir verzichten? Wo müsste ich die ganze Zeit Nein sagen, was ja auch einfach super anstrengend ist? Genau, und so ein Tipp, den man auch in der Kita nutzt, ist, alles, was durch eine leere Toilettenpapierrolle passt, ist nichts für Babyhände. Da müsst ihr gucken, bei Schubladen, bei Schranktüren, müssen wir die vielleicht absichern, weil die Fingerchen eingeklemmt werden können. Das haben wir jetzt beim ersten Kind tatsächlich noch mehr gemacht wie beim zweiten Kind. Gitter an Treppen, Steckdosen mit Kindersicherung. Wo sind eure Medikamente und Reinigungsmittel? Die sollten nicht auch erreichbar sein für die Kinder. Und da auch immer ganz wichtig, speichert euch die Rufnummer für die Giftnotzentrale im Handy ein. Ganz wichtig auch an der Stelle noch, einen Erste-Hilfe-Kurs zu besuchen. Das macht absolut Sinn, bevor ein Baby auf die Welt kommt, um da einfach nochmal für sich selber Sicherheit zu haben. Ich empfehle es auch gerade immer bei meinen Beikost-Workshops nochmal ganz konkret da. Entstehen viele Ängste bei Eltern und die können meistens durch so einen Erste-Hilfe-Kurs schon ganz gut, denen kann schon ganz gut begegnet werden, wenn man weiß, wie gehe ich in einer Gefahrensituation um und habe da einfach nochmal eine Sicherheit für mich. Genau, gerade bei, wenn man so Jalousien hat, Bänder, Schnüre, das ist eine Strangulationsgefahr, da ganz arg aufpassen. Und eine Sache, Schränke an die Wände anbringen, wenn die Kinder anfangen, da hochzuklettern, oder auch Bücherregale und so weiter. Genau, das sind jetzt die Punkte, die ich gefunden habe. Aber es gibt sicher auch noch einige andere Gefahrenquellen. Das sind die, wo wir auch immer sehr stark drauf geachtet haben. Guckt da einfach auch mal so in eurer Wohnung, ne? Das ist natürlich auch immer so ein bisschen individuell, was da für Gefahrenquellen sind und wo ihr nochmal genau hingucken solltet. Die zweite Frage, was ist wichtig als Erstausstattung? Ich bin da auf jeden Fall, habe das Motto, weniger ist mehr, weil man kann immer noch was nachkaufen oder sich noch was wünschen. Aber gerade diese ersten Größen oder die erste Größe, ja, 50, 56, ist einfach bei vielen Babys nur eine ganz kurze Spanne, wo die das anhaben. Klar, wenn es sich jetzt um Frühchen handelt, dann braucht man noch eine Nummer kleiner und dann ist natürlich auch 50, 56 wahrscheinlich lange passend. Aber ja, wie gesagt, man kann immer noch was nachkaufen und ist schnell besorgt oder kann jemand mitbringen oder ausgeliehen. Genau, deshalb hier mal so ein paar Ideen zu Kleidung. Sag ich vier Langarmbodies. Ich finde Wolle Seide schön, sowohl im Sommer als auch im Winter, weil es eben weil es Wärme, Kälte regulierend ist. Zwei Hosen mit breitem Bund. Die sind einfach schön bequem, wachsen mit. Einfach bequeme Hosen bitte. Ja, das ist so wichtig für die Babys, für die Kinder. Ich werde da wahrscheinlich auch noch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Bequeme Kleidung. Das hat einfach eine extrem große Auswirkung, auch auf die Bewegungsentwicklung von Kindern, wenn die bequeme Kleidung anhaben. Ein Strampler, am besten ein ohne Füße, empfehle ich immer, weil gerade wir haben jetzt ein Kind mit extrem großen Füßen, unser zweites Kind, und da haben dann einfach keine Strampler gepasst, da haben die Füßchen nicht reingepasst und das ist natürlich total schade. Deshalb entweder, wenn man schon welche hat und die sind vielleicht gebraucht, dann einfach das unten abschneiden oder tatsächlich einfach Strampler kaufen ohne Füßchen. Dann bin ich großer Fan von Wickeljäckchen, man nennt kann die auch Schlüttli, glaube ich, nennen. Das ist, glaube ich, ein Wort aus der Schweiz. Wir haben da zum Beispiel welche von Reif mit FF hinten. Die finde ich sehr schön, weil man muss sie nicht über den Kopf ziehen. Oder natürlich auch Pullover. Ich habe eben immer diese Wickeljäckchen sehr bevorzugt. Wir haben ein oder zwei von den Jäckchen, je nachdem auch in welcher Jahreszeit das Baby auf die Welt kommt. Ne? Wenn es Sommer ist, dann reicht auf jeden Fall ein Jäckchen. Wenn Winter ist, braucht man vielleicht auch mal zwei. Wolle-Seide-Mützchen. Ich finde die eben gut, wo einen sehr langen Bändel haben, wo man dann unter den Armen bindet. Ein Wollwalk-Anzug, je nach Jahreszeit. Zwei Schlafsäcke. Ich habe immer einen Schlafsack empfohlen, aber tatsächlich jetzt beim zweiten Kind haben wir auch wieder gemerkt, eigentlich brauchst du wirklich zwei Schlafsäcke, weil das einfach schnell mal angespuckt ist oder eine Windel ausläuft und dann kommt man in Stress. Also zwei Schlafsäcke finde ich sinnvoll. Auch gerne so ein Schlafsack, je nach Temperatur, je nach Außentemperatur, wenn das Baby auf die Welt kommt, dass man darunter nur ein Body braucht. Damit die Kinder einfach sich da in Haut, ihre Haut spüren an den Beinen. Das ist für die Kinder einfach sehr, sehr schön, ein sehr schönes Gefühl. Eine Babydecke, Mulltücher. Ich finde viele Mulltücher sinnvoll. Manche sagen, ich hätte auf jeden Fall nicht so viel Mulltücher gebraucht, aber ich finde, die sind einfach für viele super sinnvoll und kann man gut nutzen. Man kann die dann auch mal noch als Kopfbedeckung mal nutzen, wenn man gerade nichts hat. Man kann die zum Salatschleudern benutzen. Man kann die für alles Mögliche benutzen. Genau, deshalb fand ich das immer praktisch, viele Mulltücher da zu haben und dass man überall welche mal liegen hat. Also so Spucktücher meine ich damit. Und zwei Wollsöckchen. Genau, das sind meine Kleidungsempfehlungen. Zur Pflege haben wir immer nur so Mulvaschlappen gehabt. Zum Beispiel gibt es die bei Hans Natur oder DM. Also das sind hier alles keine Kooperationen, das sind einfach jetzt Empfehlungen, die ich gut finde. Anstatt den Feuchttüchern, also wir haben einfach immer bei der Großen hatten wir immer so eine Thermoskanne am Wickeltisch stehen, wo wir morgens immer warmes Wasser reingefüllt haben und ein Schälchen und haben sie damit gewaschen. Beim Kleinen tatsächlich waschen wir ihn auch ganz oft einfach im Waschbecken kurz oder ja, oder wir haben einfach die Wickelstation im Waschbecken oder ich mache vorher kurz die Waschlappen nass, bevor ich mit ihm an den Wickeltisch gehe. Man kann aber auch ganz wunderbar Feuchttücher selber machen, wenn man die mit Wasser und Kokosöl Tücher einlegt und dann in irgendein Behältnis füllt. Und dann hat man einfach auch gleich so wie Feuchttücher. Finde ich auch praktisch, haben wir irgendwie nie gemacht. Mandelöl finde ich immer sinnvoll, auch gerade kann man auch gerade mal im Windelbereich benutzen, auch gerade mal zum Abwischen zum Beispiel mit Wasser. Eine Wundschutzcreme, eine Wickelunterlage. Ich finde eine aus Baumwolle gut. Zum Beispiel haben wir jetzt eine von Ehrenkind und haben dann darüber ein Moltontuch als Nässeschutz und dann nochmal eine Frotti-Auflage. Also quasi zum Drüberstülpen über diese Wickelauflage oder Wickelunterlage und dann nochmal ein Moltontuch, damit man dann einfach immer nur dieses Molton-Tuch wechseln muss und der Rest im besten Fall eben lange liegen kann, ab und zu dann eben gewaschen wird. Ein Badetuch mit Kapuze macht Sinn. Ich finde auch eine Wärmelampe schön, einfach weil wir diese Wickelsituation immer sehr zelebrieren und es ja, ein ganz wertvolles Ritual so in unserem Alltag ist diese Pflegesituation. Und wir hatten jetzt eben beim zweiten natürlich ein Winterbaby. Und dann ist es einfach voll schön unter der Wärmelampe, wenn es wärmer ist. Bei der Großen hatten wir aber auch eine Wärmelampe und auch da fand ich das. Und die war im Hochsommer, ist sie geboren. Und trotzdem fand ich das sehr sinnvoll. Oder sie ist nicht im Hochsommer geboren, aber es war absolut krass heißes Wetter, als sie geboren wurde. Genau, deshalb fand ich das trotzdem auch da schön. Genau, worauf mich die Community noch gebracht hat, ich hatte nämlich auch da nochmal gefragt, was sind eure wichtigsten Punkte? Ist eine Desinfektion, wie sagt man das? Osentisept? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Genau, also einfach so eine Desinfektion. Also gerade wenn man es am Anfang für die Nabeldesinfektion braucht, beziehungsweise wir haben da immer so ein Puder benutzt, das haben wir vom Kinderarzt und von der Hebamme empfohlen bekommen. Im Krankenhaus sagen die, nee, nur Desinfektionsmittel. Da müsst ihr auch nochmal mit eurer Hebamme Rücksprache halten, was da ein guter Weg ist. Wir haben mit diesem Puder auch sehr gute Erfahrungen gemacht und der Nabel ist schön ausgeheilt. Aber genau, da müsst ihr so euren Weg finden und so ein Desinfektionsspray ist auf jeden Fall immer sinnvoll mit Kindern. Für unterwegs, genau, eine Babyschale fürs Auto, am besten, ich fand immer die mit Stationen sehr sinnvoll. Gerade für den Anfang finde ich ein elastisches Tragetuch sehr schön. Und später, je nachdem, aber dann empfehle ich eine Trageberatung zum Beispiel zu machen oder ja, einfach dann nochmal eben sich dann erst ein Tragetuch zu kaufen oder eine Trage, wollte ich sagen, ein Tragesystem, wenn das Baby dann schon ein bisschen älter ist und ihr dann auch mit dem Baby in den Laden gehen könnt oder zur Trageberatung gehen könnt und da nochmal die Tragen ausprobieren. Das macht definitiv Sinn. Genau, aber eben für die Anfangszeit ist so ein elastisches Tragetuch sehr schön. Für die Mama finde ich Still-BHs, Still-Tops, Milchauffangschalen, wenn man viel Milch hat oder eben so ein Still-BH mit Einlage drin, also, genau, oder Stilleinlagen oder aufsaugende Still-BHs, genau. Eine Po-Dusche nach der Geburt, das geht aber auch mit einem Plastikwasserkrug, ist nur etwas komplizierter. Und was ganz, ganz viele Mamas sagen, was sie sehr gerne gemacht hätten, wäre ein Stillvorbereitungskurs beziehungsweise dann auch im Wochenbett eine Stillberaterin zu haben. Und ein Stillvorbereitungskurs macht, glaube ich, einfach extrem viel Sinn oder bin ich der Überzeugung, dass es viel Sinn macht, wenn man sich vorher mit dem Stillen auseinandersetzt, bevor das Baby zur Welt kommt. Wenn du da gerade Bedarf hast, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden. Ich biete auch Stillvorbereitungskurse an, noch nicht so ganz offiziell, aber ich biete das gerne an, wenn du da gerade Interesse dran hast. Genau, sonstiges, was noch so kam, auch von euch und von mir, ein kleines Nachtlicht, zum Beispiel eine Salzlampe, weil beruhigendes Licht, das fand ich auch eine sehr schöne Idee. Und von mir gutes Essen im Wochenbett. Ich habe gerade eben so ein schönes Reel gesehen auf Instagram, dass man sich anstatt einer Babyparty zum gemeinsamen Meal Prep fürs Wochenbett trifft. Und das finde ich so eine coole Idee. Und wir hatten ja eine schöne Mom-Blessing, das fand ich auch sehr schön, einfach nochmal so ein anderer Rahmen. Wie so eine typische Babyshower-Party, was natürlich auch völlig fein ist, wenn man das möchte und wenn das so das Ding ist von einem. und genau, aber so ein Meal Prep, gemeinsames Kochen, finde ich auch eine richtig coole Idee. Oder eben, genau, sich dann einfach Essen vorbeibringen zu lassen, Energiekugeln für einen schnellen, gesunden, nahrhaften Hungerstiller, finde ich immer sehr gut, sich das vorzubereiten und in der kann man in der Tiefkühltruhe lagern. Und Menschen, die dich im Wochenbett umsorgen, ja, sich da schon vorher drum zu kümmern. Wer kann kommen, wer hat in der Zeit gerade irgendwie die Möglichkeit? Genau, das war die zweite Frage. Was brauchen wir alles für die Erstausstattung? Die dritte Frage war, wie und wie oft sollte mein Baby Kontakt zu anderen Babys oder Kindern haben? Und ja, das hängt einfach so ein bisschen vom Alter ab. Und wenn wir sind jetzt gerade in Baby-Q&A, wenn wir vom ersten Lebensjahr sprechen, hängt das natürlich vom Temperament auch von deinem Kind an ab, auch die ganze Zeit danach. Aber von 0 bis 1 brauchen Babys noch keine festen sozialen Kontakte, ja, zu Gleichaltrigen. Kurze Begegnungen, wenn sie zum Beispiel in einer Babygruppe sind, können interessant sein, aber oft reicht die Interaktion mit den Eltern oder mit dem sozialen Umfeld völlig aus. Also da muss man sich überhaupt keinen Stress machen. Aber es ist natürlich meistens so diese Babygruppen, die sind meistens einfach für dich als Mama auch, tun die gut, einen Termin zu haben, Termine in der Woche zu haben, feste Routinen, fester Rhythmus. Und deshalb, wenn dir das gut tut, dann mach das. Dein Baby braucht es eigentlich nicht, ja. Das bekommt alles von dir und von der Umgebung, in der es sich befindet. Genau, und ich kann aber nochmal so einen kleinen Ausblick geben. So mit 1 bis 3 Jahren beginnen Kinder dann, andere Kinder bewusst wahrzunehmen. Die spielen aber auch trotzdem oft noch so nebeneinander, in so einem Parallelspiel. Und auch da, ja, 1 bis 2 Treffen pro Woche mit anderen Kindern können schön sein, müssen gar nicht lang sein, ja. Reichen auch 30 bis 60 Minuten oft aus. Und dann reicht es den Kindern dann. Aber das muss man immer auch immer so ein bisschen einfach vom Kind abhängig machen. Und dann von 3 bis 6 Jahren, dann werden die Freundschaften wichtiger. Das gemeinsame Spiel entwickelt sich und da ist dann dieser regelmäßige Kontakt bei Spieltreffen im Kindergarten, der fördert dann diese sozialen Fähigkeiten total. Und je nach Kind kann er so mehrmals pro Woche total sinnvoll sein, Kontakte mit anderen Kindern zu haben. Gerade wenn sie eben dann im Kindergarten sind und das fordern die Kinder dann auch voll ein. Also das merken wir bei unserer Großen, da hat sich jetzt wirklich letztes Jahr, die hat immer gern sich mit anderen Kindern verabredet und es war dann eher so die Nachbarskontakte, aber jetzt auch die Kindergartenfreunde wird es einfach ganz klar eingefordert, dass man sich da auch mindestens 1 bis 2 Mal die Woche mit irgendjemandem noch trifft. Genau, und unsere Tochter ist jetzt 4, wird jetzt bald 5. Und da finde ich so ein Jahr mit 3,5 hat es dann angefangen, dass es wirklich so klar eingefordert wurde. Wichtige Faktoren finde ich, introvertierte Kinder brauchen oft weniger Sozialkontakte, extrovertierte oft mehr. Und das ist auch völlig in Ordnung. Dein Kind sollte Freude daran haben und nicht zu diesen Spieltreffen gezwungen werden. Also guck da auch immer so ein bisschen nach den, ja, was ist da so auch das Bedürfnis deines Kindes? Qualität statt Quantität, also lieber weniger, aber dann gute Kontakte als viele oberflächliche Kontakte, damit wir das auch gut begleiten können als Eltern, ja. Genau, so viel mal zu der Frage. Dann war die Frage, wie viel Nein, also das Wort Nein ist okay. Ich habe tatsächlich zum Wort Nein schon eine Podcast-Folge aufgenommen, aber ich sage trotzdem noch mal kurz was dazu. Nein kann ja immer verschiedene Bedeutung haben. Es kann Schutz sein, es kann Orientierung geben oder ja, schon so die erste Form von Begleitung von Kindern. Und das merken wir dann so, wenn die Kinder mobiler werden, nimmt oft dieses Wort Nein dann sehr stark zu. Ja, und es soll in der Babyzeit aber weniger um diese Verbote als vielmehr um Begleitung gehen. Also dein Baby erkundet die Welt mit all den Sinnen, es greift, schmeckt, fühlt. Und dieses Nein bedeutet natürlich automatisch eine Grenze und aber auch so eine, beziehungsweise nicht automatisch eigentlich eine Grenze in der Babyzeit. Brauchst es meistens noch gar nicht so arg, sondern ist ja oft dann auch so eine Unterbrechung dieser Entdeckungsreise. Und deshalb guck auch vor allem so ein bisschen, wie kann ich auch unser Zuhause so gestalten, dass ich das Wort Nein nicht so häufig benutzen muss. Ja, in der Montessori-Pädagogik spricht man von einem Yes-Space, ja, dass man Yes-Space für das Kind erschafft. Kann zum Beispiel auch sein, dass man so ein Spielegitter hat für das Kind oder gerade auch für das kleine Kind, wenn es ein Geschwisterkind gibt, wo dann alles umgeschmissen wird. Habe ich auch schon in der Geschwisterfolge drüber gesprochen. Guck da auch mal, ja, was ist da vielleicht eine sinnvolle Umgebung, dass alle also auf ihre Kosten kommen und dass wir auch als Eltern nicht die ganze Zeit in so einer Hab-Acht-Stellung sind. Natürlich gibt es aber trotzdem Situationen, in denen Nein unbedingt notwendig ist, ja, wenn eine Gefahr droht. Und hier müssen wir das Baby natürlich schützen. Und genau, und viele Neins, die aus unseren eigenen Grenzen entstehen, sind genauso berechtigt. Ja? Das Baby muss lernen, dass andere Menschen auch Bedürfnisse haben. Das heißt, das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Das dürfen wir wirklich von Anfang an auch mit den Babys machen. Wir haben da oft so eine Scheu, unseren Kindern in diese Führungsrolle reinzugehen mit unseren Babys. Ja? Wir wollen... ja, wir wollen uns Babys überschütten mit Liebe und wollen ihnen da nicht irgendwelche Grenzen setzen. Aber das ist eben genauso unsere Aufgabe, ja. Also dieses Ich folge, es ist wichtig bei dem Baby, dass wir uns mal zurücknehmen, dass wir in diese Beobachterrolle gehen, dass wir zum Beispiel im Spiel auch uns mal zurücknehmen und das Baby einfach führen lassen. Aber gerade ist so ein großer Umschwung, ja, mit dieser bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, die wunderschön ist, wofür ich eine ganz große Befürworterin bin. Aber wir vergessen dabei ganz oft diese Leitungsrolle, die wir eben als Eltern trotzdem haben. Und die fängt eben gerade, wenn die Kinder mobiler werden und wenn die Kinder dann agiler werden, fängt die an und dürfen wir dann auch wirklich üben und dürfen wir innehaben, weil es wird immer mehr wichtig werden. Und das ist völlig in Ordnung, auch diese Rolle einzunehmen. Genau, aber eben so ein gutes Maß, ne? Guck dann nach einer Balance. Zu viele Neins können auch verwirrend sein. Wenn du ständig Nein bekommst, ist es natürlich auch frustrierend. Das heißt, vielleicht kann ich da auch Alternativen Entschuldigung, aufzeigen, anstatt immer diesem Nein. Also anstatt zu sagen, das darf nicht geworfen werden, kannst du einfach mal probieren. Das ist zum Beispiel jetzt gerade ganz großes Thema bei uns, ja. Dass der Kleine gerade gerne wirft und dann auch eben mit allem wirft, ne? Auch mit den Holzspielsachen und so weiter, was natürlich schwer ist, wodurch sich jemand verletzen kann und wo natürlich auch Sachen kaputt gehen können. Das heißt, ich gebe ihm dann aber, ich reiche ihm einfach eine Schale mit seinen Bällen und sage schon mal, die kannst du werfen. Ja, das ist dann eine Alternative, anstatt dass ich jetzt die ganze Zeit sage, nein, das nicht werfen, sondern schon mal, damit kannst du werfen, das ist zum Werfen da. Genau, also manchmal hilft es, das Nein in eine Einladung oder eine Umleitung umzuwandeln. Statt Nein, das kannst du nicht anfassen, das kannst du sagen, schau, du kannst das hier nehmen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Statt Nein, nicht werfen, möchtest du das Kissen werfen. Nein, du kannst nicht in die Schublade greifen, hier ist eine Schublade für dich. Ja, also das ist einfach so eine Umleitung von diesem Bedürfnis, was das Kind gerade zeigt. Und das fördert nicht nur das Verständnis des Babys, sondern es ist auch so eine Atmosphäre von Kooperation, was voll schön ist. Aber wie gesagt, Grenzen sind wichtig, nicht als eine ständige Einschränkung, sondern als eine Orientierung. Ein Baby kann nicht verstehen, warum es etwas nicht darf, aber es spürt sehr wohl, ob eine Grenze liebevoll gesetzt wird. Und wenn du deinem Baby Sicherheit gibst, wird es leichter mit Frustration umgehen können. Und wir dürfen uns aber auch erlauben, hier nicht perfekt zu sein. Ja, manchmal rutscht dieses Nein automatisch raus. Es darf auch da sein, auch wenn es mal nicht nötig gewesen wäre. Und dann können wir es im nächsten Moment wieder vielleicht anders machen. Genau. Also, es ist so viel wie nötig ist ein Nein in Ordnung, aber auch so wenig wie möglich. Dann Baby braucht Schutz, Begleitung, Orientierung, aber es braucht natürlich auch diesen Raum zum Erkunden, zum Erforschen. Und je mehr wir in Möglichkeiten statt in Verboten denken, desto entspannter wird natürlich auch unser gemeinsames Sein, unser gemeinsamer Alltag. Genau. Und eine letzte Frage habe ich noch. Warum soll ich mein Kind nicht hinsetzen? Ich habe noch mehr Fragen, sorry. Beziehungsweise noch eine weitere Frage danach, genau. Warum soll ich mein Kind nicht hinsetzen? Beziehungsweise was ist, wenn mein Kind immer sitzen möchte? Da ist so die Frage, warum möchte es sitzen? Habe ich es schon hingesetzt, weil es dann zufriedener ist? Weil, das Sitzen ist für die Kinder zunächst mal vielleicht entspannter wie die Rückenlage oder auch die, vor allem die Bauchlage, weil die natürlich sehr aktiv ist. Aber das Problem ist, die Kinder können dann, sitzen dann, ja, und sind aber in dieser Position gefangen. Ja, die können nach dem Spielzeug greifen, das direkt um es herum liegt, aber sie kommen nicht mehr in der Bewegung, sie sind gefangen im Sitzen. Die werden dann oft zu Puppenrutschern. Oder kommen auch oft sehr spät ins Krabbeln. Die Kinder, die auf dem Boden liegen und unzufrieden sind, sind vielleicht erstmal unzufrieden, eben wie gesagt. Aber diese Unzufriedenheit, die schafft auch eine Energie und einen Wille und einen Drang, weiterzukommen. Und so arbeiten sie in dieser Unzufriedenheit daran, immer mehr hochzukommen. Und wenn sie dann im Krabbeln sind, dann sind sie oft schon wieder viel zufriedener, können dann eben auch aus dem Krabbeln ins Sitzen kommen, aber können ihre Position auch immer wieder wechseln, ja, weil dieses reine Sitzen ist überhaupt nicht gut für uns, ja, das ist ja auch für uns Erwachsene nicht gut, sondern diese in Bewegung bleiben, und das sieht man eben bei den Babys, die wirklich eine freie Bewegungsentwicklung haben, die alles sich selber erarbeitet haben, die sind nicht lange im Sitzen, die sind kurz im Sitzen und dann gehen sie wieder in eine andere Position und setzen sich dann vielleicht mal irgendwie um in eine andere Sitzposition. Und das ist das, was für unseren Körper auch so wichtig ist, ja, immer dieses ständige in Bewegung und immer wieder eine andere Position einzunehmen. Weil wenn wir die Kinder auch sehr früh hinsetzen, dann kommt es zu einer extremen Stauchung auch in der Wirbelsäule. Ja? Die Wirbelsäule ist da überhaupt noch nicht bereit für dieses viele Sitzen. Genau. Und das heißt, warum aufsetzen? Ja, sie können in der liegenden Position bleiben, die sie von selbst aufsuchen können und sich sicher fühlen und spielen können. Und das ist so der erste Schritt oder grundsätzlich, wenn wir Babys haben, ja, wir können den Babys nicht alle Schwierigkeiten abnehmen. Und das sollen wir auch nicht. Das ist auch super wichtig, dass diese Anstrengung da ist, damit sie weiterkommen wollen, damit sie den nächsten Entwicklungsschritt machen wollen. Das schafft Energie und es schafft einen Ehrgeiz, weiterzukommen. Deshalb, ja, das ist ein Aushalten von uns Eltern, aber das lohnt sich. Genau. Und ein anderer Punkt war, wie können wir unser Handy bewusst beiseite legen und mehr Achtsamkeit im Alltag leben, vor allem mit Baby? Ja, das Handy, das lenkt uns häufig unbewusst ab und es entzieht uns den Moment, besonders bei den kleinen alltäglichen Dingen, die im Leben mit Baby so wertvoll sind. Und die Babys spüren, ob unsere Aufmerksamkeit wirklich bei ihnen ist. Wenn wir uns bewusst Zeit nehmen, um ohne Ablenkung da zu sein, dann vermitteln wir da so eine Sicherheit und eine Bindung. Und es geht um diese Präsenz, um sich gegenseitig zu spüren und zu erleben. Und eben vor allem auch in diesen Augenblicken wie beim Wickeln und beim Stillen. Ja. Und ja, wie schaffen wir es da, bewusst unser Handy beiseite zu legen? Ich finde es hilfreich, sich handyfreie Zonen oder Zeitfenster zu setzen. Beispielsweise Bereiche können sein der Wickeltisch, der Esstisch, die Spielecke, damit du diese kleinen Momente intensiv erleben kannst. Dass du dir bewusste Pausen nimmst, vielleicht morgens und abends eine kurze Check-in-Zeit für Nachrichten, helfen dabei, dass du eben nicht ständig erreichbar sein musst und entspannt durch den Tag gehen kannst. Und aus den Augen, aus dem Sinn. Ich finde es immer hilfreich. Wir haben so eine Tempobox und manchmal mache ich das Handy tagsüber in diese Tempobox und dann vergesse ich es auch einfach mal. Und das tut mir auch eben zum Beispiel total gut. Das Handy ist ein tolles Werkzeug, zum Beispiel, um auch Erinnerungen festzuhalten oder Ideen zu notieren. Um dich aber nicht aus dieser Interaktion mit deinem Baby herauszuziehen, könntest du auch im Nicht-Stören-Modus bleiben oder den Flugmodus aktivieren. Und dadurch kannst du dein Handy zum Fotografieren oder für Notizen verwenden, ohne dann diese Benachrichtigung oder die Ablenkung. Genau. Und ich finde es einfach total. Also mir fällt es selber auch sehr schwer, ja, vor allem, weil mein Handy auch ein großer Teil meiner Arbeit auch ist, also meiner selbstständigen Arbeit. Und es natürlich auch dazu gehört, ne, dass ich bestimmte Momente mit dem Handy begleite, dass ich auch bestimmte Momente festhalte, um dann ja darüber natürlich auch euch Informationen zu teilen. Und da bin ich immer wieder, versuche ich da in eine gute Balance zu kommen. Und tatsächlich die letzten Wochen gelingt mir das auch echt relativ gut. Und mir helfen da so Sachen wie gesagt, so feste Zeiten. Ich habe versucht zum Beispiel dann immer wieder, das gelingt mir tatsächlich gerade nicht so gut, mir gelingt es gerade besser tagsüber nicht so viel am Handy zu sein. Und ich hatte aber eine Zeit lang, da ist es mir gut gelungen, immer von 8 bis 8 mein Handy nicht in der Hand zu haben. Und das tat mir auch zum Beispiel sehr gut, dass ich abends dann wirklich ohne Handy war und dann für mich auch so diese Momente hatte von, okay, ich kann da jetzt runterfahren. Und gerade versuche ich jetzt aber vermehrt, nicht bei den Kindern am Handy zu sein. Und das ist mir gerade noch wichtiger. Genau. Und versuche jetzt eben dann abends oftmals zu arbeiten noch. Genau, und mit einem Baby kann es schwer sein, Pausen zu finden. Und da tun kleine Atempausen gut. Gerade, es ging auch in der Frage, nämlich noch so ein bisschen um diese Achtsamkeit im Alltag leben und kleine Auszeiten für einen selbst zu finden. Und gerade so Atempausen sind total hilfreich, um mal den Kopf frei zu bekommen, kurz Kraft zu sammeln, ohne ständig in diese digitale Welt abzutauchen. Weil das passiert tatsächlich oft, ja, mit Baby, dass wir uns so ein bisschen dass wir uns einsam fühlen, dass wir auch so das Gefühl haben dass der Alltag dann so eintönig ist und dass wir dann diese Aufregung, die Abwechslung, das Soziale eben am Handy suchen und dann in so einen Scroll-Modus reinkommen. Und das ist aber dann sehr gefährlich. Da kommt man, wird es wie so ein Sog, ne, dass man wirklich auch ja wie süchtig danach wird, immer wieder mehr zu erfahren und mehr abzutauchen. Und dann ist man wirklich ganz weg vom Baby. Und genau, sich da immer wieder so zurückzuholen, ist super wichtig. Ja, Babys und Kinder lieben Entschleunigung und mit einem handyfreien Rhythmus kannst du den Tag ruhiger und natürlicher gestalten. Und ich merke es immer wieder, dass es mir dann, wenn ich das Handy weg habe, kann ich das viel mehr genießen. Diese Eintönigkeit, ja, und die Langsamkeit, die dann auch manchmal total gut tut, indem wir dann die Dinge bewusst langsam angehen. Da geben wir dann uns allen auch diesen Raum, sich oder vor allem unserem Baby natürlich, sich frei zu entfalten, neugierig auf die Welt zu sein. Und da auch für uns häufig mitzunehmen, unser Baby mal zu beobachten und zu sehen, hey, wow, was kann das einfach alles schon? Und die Welt mit ihnen zusammen zu entdecken. Genau. Dann ist es natürlich auch so, die Babys lernen früh auf Gesichter zu reagieren. Die bauen eine Verbindung durch Augenkontakt, durch Interaktion auf. Und wenn wir immer wieder auf unser Handy schauen, dann können diese wertvollen Momente verloren gehen. Und das merkst du vielleicht selber, wenn jemand dir gegenüber sitzt und das Handy in der Hand hat, dann fühlt man sich nicht wichtig in dem Moment, ja, sondern da ist das Handy dann das Wichtige. Und das versuche ich mir auch gerade so stark klarzumachen, ja, der Gegenüber von mir ist einfach so viel wichtiger wie dieses Gerät. Und deshalb darf das einfach öfter beiseite gelegt werden und nicht nur umgedreht werden am Esstisch, sondern wirklich aus der Sichtweite kommen. Weil für Babys, gerade für Babys und für andere Menschen genauso, ist diese volle Aufmerksamkeit vom Gegenüber total entscheidend, um sich sicher und geborgen zu fühlen. Dann natürlich sind wir auch Vorbild, ja. Wenn unsere Kinder, unsere Babys uns schon sehr früh beobachten und wir immer wieder hier bewusst das Handy zur Seite legen, präsent sind, dann geben wir da so ein positives Beispiel für diesen verantwortungsvollen Umgang mit Technik. Und es ist besonders wertvoll, da Kinder später diese Muster übernehmen und durch diese Achtsamkeit lernen, dass sie selbst im Mittelpunkt stehen dürfen. Ja, und das Baby bringt bereits viele neue Eindrücke und Herausforderungen mit sich. Und wenn wir da in so einem ständigen Strom an Nachrichten, Bildern, Aufgaben auf dem Handy, da können unsere Sinne auch schnell überlastet werden. Und indem wir bewusst auf das Handy verzichten oder immer wieder, also Zeiträume haben, wo wir verzichten, geben wir uns da die Möglichkeit, Ruhe zu finden und den Alltag zu entschleunigen und auch diesen Alltag einfach bewusst wahrzunehmen. Und noch ein ganz großer, wichtiger letzter Punkt. Babys können ihre Bedürfnisse nicht direkt äußern und drücken durch feine Signale oft aus, was sie brauchen. Und indem wir da präsent und aufmerksam sind, nehmen wir die Signale viel besser wahr, können viel schneller darauf reagieren. Und dieses prompte Reagieren, gerade am Anfang, ist so wichtig, damit die Babys eben deine Bindung mit uns aufbauen und sich sicher und geborgen fühlen. Und und es kann uns auch total viel erleichtern, wenn wir solche Feinzeichen für Hunger, für Müde vorher entdecken und sehen bei den Babys, bevor sie weinen, ja, sondern oder bevor sie die Augen reiben, sondern wirklich diese ersten Feinzeichen und dann die Kinder schon hinlegen, dann geht es oft viel schneller, wie wenn wir eben auf die späten Hunger- und Schlafzeichen zum Beispiel achten. Genau. Ja, das waren die Punkte des Q&As. Und damit mache ich jetzt mal so einen kleinen Bogen zur Babyzeit. Und deshalb kommt nächste Woche dann nochmal ein ganz anderes Thema, auf das ich mich auch schon riesig, riesig freue. Und zwar ist es ein Interview mit Emilia von Die Liebe bleibt. Und zwar geht es um Trauerbegleitung. Ja, das ist die Emilia macht wunderschöne Trauerzeremonien in Freiburg, Trauerbegleitung. Und da habe ich mit ihr gesprochen und ich freue mich sehr, das nächste Woche mit dir zu teilen, dieses Interview. Und ich danke dir sehr fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, dann kannst du mir die jederzeit gerne auf Instagram schreiben oder unter einfachfamilieleben@posteo.de. Da erreichen mich deine Fragen auch. Und dann kommt vielleicht auch mal eine Frage von dir im Podcast hier vor. Und dann wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche für die Podcast-Folge mit Emilia wieder. Bis dann!